Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie der stärkste Gruppengegner sah Portugal gestern nicht aus, ne?
Nee, das haben die deutschen Fußballfrauen super gemacht. Erste Halbzeit richtig Gas gegeben. Zweite dann das Ganze im Griff gehabt. 3-1 gewonnen. Kurzen Prozess durch Tore von Schülerhut und Leupolz. Also alles ordentlich.
Ja, und dabei auch zunächst noch etwas Glück gehabt, dass die Portugiesen einen Foulelfmeter an den Pfosten gesetzt haben. Dann aber sofort dahinter Pech, dass dieser Abpraller dann von Froms Rücken unglücklich ins eigene Tor gesprungen ist.
Ja, aber die Weiße Weste wurde trotzdem gewahrt. Tabellenführung gesichert. 6. Sieg im 6. Spiel. Die WM ist quasi zum Greifen nah.
Ja, die Frauen, die haben sich ja gut geschlafen, wie die Nacht der deutschen Davis-Cup-Mannschaft war. Das klären wir gleich mit Sky-Kommentator Marcel Meinert.
Aber vorher begrüßen wir euch ganz herzlich zu Stand Jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SID. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Schönen guten Morgen. Und neben Tennis Davis Cup haben wir noch mehr Themen für euch gleich. Wir fragen uns nämlich Rangnick und Ronaldo. Kann das gut gehen?
Ja, wir beantworten erst diese Frage und dann die wichtigsten zur Handball-Weltmeisterschaft in Spanien, denn die geht heute los.
Und dann schauen wir noch auf Tiger Woods Comeback-Pläne in Teilzeit. Und wir haben Top und Flop und ein Ereignis aus der Sportgeschichte für euch heute. Die Geburt des Cavallino Rampante.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Wow, das war stark. Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft steht also nach Siegen gegen Serbien, Österreich und gestern Großbritannien erstmals seit 14 Jahren wieder im Halbfinale. Jan-Lennard Struff gegen Cameron Norrie und das Doppel. Kevin Krawitz und Tim Pütz, die holten die Punkte. Marcel Meinert, Kommentator bei Sky, schätzt für uns jetzt diese Leistung und die Aussichten auf das Finale nochmal ein. Marcel, wie hast du das Viertelfinale gesehen und was macht das Team aus deiner Sicht so stark?
Ja, also zuallererst mal einen großen Glückwunsch an das deutsche Davis Cup Team. Zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder im Halbfinale. Das ist ein toller Erfolg. Wobei, ich muss gleich zu Beginn mal einschieben, das ist für mich nicht der Davis Cup. Davis Cup ist das, was wir aus den vergangenen Jahrzehnten kennen, aus den legendären Matches mit Boris Becker, mit Michael Stich, der letzte Sieg 1993 in Düsseldorf, mit Heim- und Auswärtsspielen über ein ganzes Wochenende, das ist Davis Cup. Das hier ist jetzt meinetwegen eine Mannschaftsweltmeisterschaft, die sicherlich auch ihren Reiz hat, leider ohne Zuschauer in Innsbruck und mit der deutschen Mannschaft, die ja einfach eine wirkliche Mannschaft ist, die als Team zusammenhält. Heute kam dann auch Peter Gojovcic zu seinem ersten Einsatz, fand ich einen ganz interessanten Move von Michael Kohlmann, wahrscheinlich auch von den Briten, nicht unbedingt erwartet, hat am Ende nicht ganz funktioniert, aber danach haben halt alle einfach super ihren Job gemacht und das ist halt ja die absolute Qualität dieses Teams und deswegen kommt dieser Erfolg für mich auch nicht komplett überraschend. Wer dann schon gegen Serbien gewinnt mit der Nummer 1 der Welt, Novak Djokovic, im Doppel schlägt, der kann dann auch jedes andere Team aus dem Wettbewerb befördern. Insofern war klar, wenn wir ein Einzel gewinnen, dann gibt's im Doppel eine wirklich gute Chance, auch wenn das ja am Ende auch dramatisch war. Aber natürlich war der Gamechanger der Sieg von Jan-Lennard Struff gegen Cameron Norrie. Eine extrem solide Nummer 12 der Welt. Das hat er super gespielt, sein bestes Tennis gezeigt nach einem insgesamt sehr wackeligen Jahr 2021. Also, dass der so performt bei diesem Davis Cup, das war nicht unbedingt zu erwarten. Aber natürlich umso besser jetzt nochmal in Topform. Naja, und was soll man zu Krawitz und Pütz noch sagen? Team unschlagbar, das ist natürlich Wahnsinn. Im Tiebreak des zweiten Satzes, danach mit 0-5 zurückgekommen, 7 Punkte in Folge. Also das ist schon großartig und ja, mit so einer Form braucht man sich sicherlich vor keinem Gegner verstecken.
Das heißt, was erwartest du mit Blick auf das weitere Turnier, aufs Halbfinale erstmal?
Ich gehe davon aus, im Halbfinale wird es eine andere Nummer. Ich erwarte in Madrid ziemlich sicher Russland als Gegner, die jetzt für mich der haushohe Favorit sind unter den Teams, die noch dabei sind. Dieses zweiköpfige Monster mit Daniel Medvedev und Andrei Rublev. Also da musst du erstmal irgendwie ein Einzel gewinnen. Rublev ist allerdings durchaus anfällig. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob wir da wirklich genug Qualität mitbringen. Entweder mit Köpfer oder mit Gojovcic Rublev zu bezwingen. Ich würde Dominik Köpfer stellen, dem traue ich das am ehesten zu. Und dann Jan-Lennard Struff als Außenseiter gegen Daniel Medvedev. Daumen sind gedrückt, aber da müsste schon eine Menge passieren. Und wenn wir da das Doppel erreichen sollten, dann sind wir meiner Meinung nach sogar Favorit. Knackpunkt, wir müssen ein Einzel gewinnen. Ich bin gespannt auf die Atmosphäre in Madrid. Spanien ist in der Vorrunde ausgeschieden. Das ist für mich ehrlich gesagt der nächste Todesstoß für den Wettbewerb, der dann nächstes Jahr endgültig zu einem World Cup of Tennis verkommt und dann erst recht nicht mehr der Davis Cup sein wird, wenn er dann nach Abu Dhabi geht. Das wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Also das ist schon eine dramatische Entwicklung. Natürlich ist allerdings auch viel, viel Geld im Spiel und das braucht der Deutsche Tennisbund auch allein aus dieser Hinsicht. Die Halbfinalteilnahme im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert, aber ja, die Traditionalisten, die haben mehr als nur eine Träne im Auge, wenn sie sehen, was gerade mit diesem Wettbewerb dort passiert.
Marcel Meinert, vielen Dank.
Stand jetzt aktuell.
Ja, sobald sein Arbeitsvisum dann da ist, wird Ralf Rangnick bei Manchester United dann auch seinen Dienst aufnehmen können. Wir hatten gestern ja schon erzählt, dass sich das noch ein bisschen hinzieht wegen Brexit und allen anderen Irrungen und Wirrungen der Bürokratie. Also frühestens Sonntag wird er dann vielleicht auf der Bank sitzen können und dann könnte die Wende bei den Red Devils starten. So haben sie sich das zumindest vorgestellt.
Naja, die Frage ist aber, was bedeutet sein Kommen für Cristiano Ronaldo? Ronaldo und Rangnick, kann das gut gehen?
Das ist eine gute Frage und die elektrisiert momentan ganz Fußball-England. Bei der BBC wurde das auch groß thematisiert. Die Manchester Evening News hat mit der Frage aufgemacht, am besten brachte es vielleicht auch der Guardian auf den Punkt, welche Konfliktpunkte es zwischen Rangnick und Ronaldo geben könnte. Das haben die mal aufgezählt. Haben geschrieben, was Rangnick mag. Teamspiel, Theorie, tote Genies aus der Sowjet-Ära. Also da zur Erklärung, er verehrt ja Valery Lobanowski. Und was Rangnick nicht mag, Egos, Stars und Ineffizienz.
Ja, und alte Spieler mag er eigentlich auch nicht. Vor 5 Jahren war er als Leipzig-Verantwortlicher mal gefragt worden, ob er Interesse an Messi oder Ronaldo hätte. Und da sagte Rangnick nur, die entsprechen nicht seiner Philosophie, die seien zu alt. Dazu erklärt, damals war CR7 31, jetzt ist er 36.
Ja, aber ich würde diesen Satz jetzt nicht auf die Goldwaage legen und jetzt nicht als zu ernst gemeint nehmen. Klar, er steht auf junge Spieler, völlig klar, mit denen arbeitet er gerne zusammen, die kann er formen. Aber die Frage, ob er Messi oder Ronaldo nach Leipzig holen wollte, die war auch damals ziemlich dämlich, als wenn das jemals realistisch gewesen wäre.
Ja, eben, also ich glaube, von daher hat er das wahrscheinlich auch ein bisschen zynisch, bisschen suffisant beantwortet. Aber auch wenn man das zu alt mal ausklammert, insgesamt riecht das, als wäre CR7 und Rangnick nicht unbedingt kompatibel, so was den Typen auch angeht. Und Konflikt, damit ein Desaster für United ist dann fast schon vorprogrammiert, denn Ronaldo ist zwar für seine Tore bekannt und berühmt und von vielen auch verehrt und geliebt, aber nicht gerade dafür, sich besonders viel engagiert ins Pressing mit einzuschalten. Mhm. Und kollektives Pressing ist ja das Steckenpferd von Rangnick, da steht er drauf.
Ja, und bei Rangnick steht auch das System immer über Einzelspielern. Das dürfte auch bei Ronaldo so sein. Da wird er sicherlich für den Weltstar auch nicht unbedingt eine Ausnahme machen. Andererseits weiß man bei United aber auch, warum man Ronaldo überhaupt geholt hat. Unter anderem ja auch Trikotverkäufe und solche Geschichten. Und er ist ja nun mal jemand, der auch Tore machen kann. Das weiß ja jeder. Dass er nicht viel arbeitet, okay, ja, das ist eine andere Geschichte. Sollte Rangnick ihn jetzt dauerhaft auf die Bank verbannen, wie einige meinen, das würde United ja auch nicht unbedingt nutzen. Dann gibt's Stunk und das wäre ja auch ein Investment, was ich dann vielleicht nicht wirklich lohnen würde. Also darüber wird man von Seiten der Red Devils sicher auch mit dem neuen Trainer gesprochen haben, dass er mit dem dann eben entsprechend auch umgehen muss. Und Rangnick, der ist ja selber auch nicht doof. Der weiß ja auch, welche Macht Ronaldo hat.
Ja, und Ronaldo selber ist es auch nicht und hat vor allem große Ziele. Das hat er jetzt ja erstmal wieder klar gemacht, als er beim Ballon d'Or nur Sechster geworden ist, erstmals seit 2010 die Top 3 verpasst hatte. Er will seinen Namen in goldenen Buchstaben in den Geschichtsbüchern des Fußballs verewigen.
Ja, das kann er machen, aber das ist in dieser Situation natürlich, wie Matthias Sammer sagen würde, keine leichte Konstellation. Es geht für beide um viel, aber für United letztlich ja um noch viel mehr. Und Rangnick, der hat seine Idee, aber Ronaldo immer noch Qualitäten, auf die Rangnick auch nicht so leicht verzichten kann. Vielleicht raufen sie sich ja zusammen. Vielleicht bringen sie beide dann ihre Stärken ein zum Wohle von United. Die würden es ihnen sicher danken. Aber sicher ist es nicht. Also es könnte auch richtig knallen. Das ist sehr spannender Stoff für die nächsten Wochen.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist die World Squash Federation, denn die hat klare Kante gegen Diskriminierung und Antisemitismus gezeigt. Der Weltverband des Squash hat die WM in Malaysia nämlich kurzerhand abgesagt, weil die Behörden dort, die Behörden des vorwiegend islamischen Malaysia, Mitgliedern des israelischen Teams keine Visa erteilt hatten. Und da hat die WSF-Präsidentin gesagt, für die WSF ist wichtig, dass keine Nation, die teilnehmen möchte, die Veranstaltung verpasst. Und weil das eben nicht gegeben war, kurzerhand abgesagt. Finde ich gut.
Flop des Tages ist die Berichterstattung über Skateboard-Wettkämpfe im deutschen Fernsehen. Anführungszeichen unten. Gibt's die überhaupt? Anführungszeichen oben. Und findet auch Bundestrainer Jürgen Horvath, die laufe auf Kindergartenniveau ab. Skater würden nicht als ernstzunehmende Sportler, sondern wie Verrückte oder Komische präsentiert werden. Die Terminologie, die Reporter bei Skateboard-Wettkämpfen nutzen, sei lächerlich.
Stand jetzt aktuell.
Heute geht sie los. 25. Handball-WM der Frauen startet in Spanien mit, wir haben gestern schon erzählt, 32 Mannschaften und der deutschen Mannschaft in Gruppe E.
Ja, und die treffen in der Vorrunde auf Tschechien, auf die Slowakei und auf Ungarn. Dann geht es hoffentlich in die Hauptrunde und dann in die K.O.-Runde. Und wir beantworten zum Start die wichtigsten Fragen rund um dieses Turnier. Wer sind, Malte, denn die Favoritinnen?
Ja, da muss man auf jeden Fall Frankreich als Olympiasiegerin, als Top-Favoritinnen nennen und auch natürlich die Norwegerin. Auch von denen wird viel erwartet. Die sind ja immerhin Rekord-Europameister. Russland und auch Titelverteidiger Niederlande, die darf man auch nicht unterschätzen. Die haben auch Chancen auf den Titel und Spanien hat Heimvorteil. Also die gehören dann zum erweiterten Kreis.
Und die DHB-Frauen, die haben ja 1993 den WM-Titel schon mal geholt, waren 65, 97 und 2007 jeweils Dritte. Was ist von einer aktuellen deutschen Frauenmannschaft zu erwarten?
Ja, nicht mehr, als dass sie als Außenseiterinnen ins Rennen gehen. Der Einzug in die K.O.-Runde, das wäre schon ein Erfolg und eine Medaille, das wäre schon eine kleine Sensation. Also letztlich muss man auch sehen, dass die Mannschaft ja immer noch irgendwo im Umbruch steckt. Hat jetzt ja auch die Rücktritte von Kapitänin Kim Naitzinavicius und Kreisläuferin Julia Behnke verkraften müssen. Also zwei Führungsspielerinnen verloren. Aber im Gegensatz zum Vorjahr, da hatte sich die Mannschaft in diesem Jahr ja in mehreren Lehrgängen konzentriert finden können. Die haben gut und konzentriert arbeiten können auf diese WM hin und das ist schon mal ganz wichtig, aber so ganz konnte trotzdem dieses große Manko der letzten Jahre nicht abgestellt werden. Das ist einmal die fehlende Konstanz im deutschen Team und die DHB-Frauen, die haben in Stresssituationen einfach viel zu oft und zu häufig die Nerven verloren.
Du sagst, sie sind Außenseiterinnen, jetzt nennt man dich ja auch den Kabinenflüsterer, also du bist nah dran. Welches Ziel haben sich denn die DHB-Frauen selbst gesetzt? Mit welchen Erwartungen sind sie denn nach Spanien gefahren?
Nahe dran, weil wir natürlich Stand jetzt hören und da hat ja Emily Berg gestern im Interview ein bisschen was erzählt, beziehungsweise sie hat nichts erzählt, sie hat mich vermieden, eine klare Zielvorgabe zu stellen und das hat der DHB sich ja auf die Fahne geschrieben, nicht zu viel reden, sondern lieber machen, aber klar ist, vom Auftreten der DHB-Frauen hängt natürlich dann auch die Weiterbeschäftigung von Bundestrainer Henk Gröner ab, dessen Vertrag läuft Ende des Jahres ab, wurde zunächst erstmal nur bis Frühjahr verlängert, also da ist es ganz wichtig, dass da eine gute Platzierung bei rauskommt oder zumindest dass der Auftritt so ist, dass man sagt, okay, da ist eine Weiterentwicklung.
Nächstes Thema ist dieser Tage ganz wichtig geworden, wieder ganz wichtig geworden, leider die Frage nach der Pandemie. Welche Rolle spielt Corona bei der Weltmeisterschaft?
Ja, angesichts der steigenden Zahlen natürlich eine große. Die Vorsichtsmaßnahmen sind zwar nicht so strikt wie etwa bei der EM da im letzten Jahr, aber diesmal sind Zuschauer zugelassen, aber die WM als 2G-Veranstaltung wird sie dann doch durchgeführt. Und auch Spielerinnen und Betreuer müssen demnach gegen das Coronavirus geimpft und genesen sein.
Die Handball-Weltmeisterschaft in Spanien beginnt heute und morgen geht es für die deutschen Frauen dann gegen Tschechien und verfolgen könnt ihr die Spiele der Weltmeisterschaft auf sportdeutschland.tv.
Heute in der Sportgeschichte.
An einem Novemberabend des Jahres 1929 machte sich ein gewisser Enzo Ferrari zu einem Termin nach Bologna auf. Er war da zum Essen verabredet mit zwei wohlhabenden Textilfabrikanten, mit Augusto und Alfredo Cagnato. Und denen wollte er eine Idee schmackhaft machen. Sie sollten nämlich die Gründung eines bzw. seines Motorsportrennstalls finanzieren.
Und die Gebrüder Cagnato waren offenbar schnell Feuer und Flamme für diese Idee, denn schon am 1. Dezember 1929 wurde die Scuderia Ferrari gegründet. Ein Team, das erschaffen wurde zum Zweck des Kaufs von Rennwagen der Marke Alfa Romeo und der Teilnahme mit denselben an Motorsportveranstaltungen.
Und daran nahm Ferrari dann in den folgenden Jahren auch teil und bot den deutschen Großbetrieben Mercedes und Auto Union hin und wieder auch schon mal Paroli. Aber die Ehe zwischen Alfa und Ferrari, die hielt nicht lange und die Scheidung, die wurde dann zum Rosenkrieg.
Ferrari sollte sich vertraglich verpflichten, 4 Jahre lang kein Auto unter seinem später so großen Namen zu bauen. Dann kam der Zweite Weltkrieg und die Karriere als Autobauer hätte hier natürlich enden können, denn die Fabrik in Modena wurde zerbombt und Ferrari zog nach Maranello um.
Aber Enzo Ferrari war ehrgeizig, der ließ sich davon nicht ins Boxhorn jagen. Er begann kurz nach dem Krieg, fing er dann an mit dem Bau des ersten Autos unter seinem Namen. Und dieser Ferrari 125, wie er hieß, der rollte im März 1947 dann aus der Fabrik.
Ein Kultort, eine Kultstätte dort. Wer Autos liebt, muss da mal gewesen sein in Maranello. Dann wurden bald auch Straßenwagen gebaut. Ihren Ruhm erwarben sich die Autos der Scuderia Ferrari, aber auf der Rennstrecke. Verschiedenste Formen, in verschiedensten Klassen an Start, immer häufiger waren sie die Autos, die es zu schlagen galt. Dann auch in der Formel 1 und die Geschichte nahm dann ihren Lauf.
Jo, mehr als 200 Siege, 15 Fahrer und 16 Konstrukteursweltmeisterschaften holten die roten Renner in der Königsklasse. Und über diese Erfolge hinaus waren die Ferraris dann stets mehr als bloß Rennautos. Also der Mythos fuhr da immer mit, fährt auch immer noch mit. Denn immer dabei ist ja das springende Pferd, das Cavallino Rampante.
Das übrigens prangte vor gut 100 Jahren noch auf dem Flieger des italienischen Weltkriegshelden Francesco Baracca, dessen Mutter ermutigte dann den jungen Enzo Ferrari, es doch auf seine Autos zu nehmen. Es wird dir Glück bringen, sagte sie. Und sie hatte nicht zu viel versprochen.
Stand jetzt aktuell.
Ach, Tiger Woods hat neulich mit einem Video Hoffnung auf sein Comeback geweckt. Darauf war er knapp 8 Monate nach seinem schweren Autounfall wieder beim Abschlag zu sehen. Ja, wie ist denn der Stand der Dinge, Malte? Denn du bist ja auch derjenige, der einen Golf-Podcast hat bei meinsportpodcast.de und du gibst uns Stand jetzt mal bitte eine Standortbestimmung. Darf man auf ein baldiges Comeback hoffen?
Ja, wann es genau sein wird, ist es noch nicht klar, aber klar ist, er will
dieses
Comeback.
Ich dachte, du hast mit ihm telefoniert.
Ja, aber er weiß es selber noch nicht.
Ach so, okay, gut, na gut.
Ja, er will dieses Comeback und wird es auch schaffen, also irgendwann wieder bei Turnieren richtig anzutreten. Genauso klar ist aber auch, den alten Tiger, den wird die Welt nicht mehr sehen. Woods hat angekündigt, dass er in Teilzeit gehen wird. Nur sehr dosiert noch Turnierstarts ins Auge fassen wird, denn mehr lässt sein Körper einfach nicht zu.
Ja, das alles hat natürlich Spuren hinterlassen und dazu kommen ja auch diese vielen Jahre auf der Tour, die er ja bereits gespielt hat. Und man muss ja auch sagen, auf seinem Weg zum Golfthron hat er richtig Raubbau in seinem Körper betrieben.
Ja, und deshalb ist es natürlich auch noch a long way to go, wie er gesagt hat. Aber er musste sich mehrfach am Rücken und an den Knien operieren lassen. Darunter ja auch hatte er eine Rücken-OP, bei der ein Teil seiner Wirbelsäule versteift wurde. 2 Wirbel wurden verbunden. Und trotz dieser OP hatte er es ja 2019 geschafft, ein grandioses Comeback hinzulegen, seinen 15. Major-Triumph zu feiern, damals beim Masters. Aber noch so ein Comeback traut er sich jetzt selbst nicht nochmal zu. Also dazu fehlt ihm jetzt auch nach diesem heftigen Unfall im Februar einfach die Kraft und der Antrieb, diesen Angriff an die Spitze, das weiß er selbst, wird er nicht mehr schaffen.
Er sagte, nach meiner Rückenverletzung musste ich noch einmal den Mount Everest besteigen. Ich musste es tun und ich habe es getan. Diesmal glaube ich nicht, dass ich den Körper habe, um den Mount Everest zu besteigen. Und das ist okay. Das sind Woods eigene Worte. Und er ergänzte noch, ich muss nicht gegen die besten Spieler der Welt antreten und spielen, um ein großartiges Leben zu führen.
Nee, da hat er auch völlig recht. Er hat finanziell sowieso ausgesorgt. Er ist der Megastar seines Sports. Und wenn er auch nur in Teilzeit spielt, die Einschaltquoten werden trotzdem bei jedem seiner Einsätze hoch bleiben. Gewonnen hat er sowieso schon alles. Und er hat in den letzten Jahren ja auch an Sympathien gewonnen, weil er einfach viel lockerer geworden ist, sich entspannter gab, sich der Öffentlichkeit mehr öffnet, wie jetzt auch mit diesem Interview. Das hätte er vor ein paar Jahren da auch wahrscheinlich viel verkniffener dann irgendwo hinter verschlossenen Türen gemacht. Nee, jetzt geht er raus, ist auch selbstironisch und er genießt jetzt ja auch schon deshalb Legendenstatus. Beweisen muss er keinem mehr, was höchstens vielleicht noch sich selbst, aber auch da denkt er mittlerweile mehr und mehr um, sagt selbst, wie er die Zeit mit seinen Kindern jetzt genießt. Und wenn man bedenkt, dass er nach dem Unfall ja fast auch sein Bein verloren hatte, da kann er schon sehr, sehr dankbar sein, wie es ihm jetzt geht und es ist er auch.
Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dieses so einfach umswitchen, das wird ihm, auch wenn er das alles jetzt so sagt, nicht so leicht fallen, denn mal ehrlich, einmal Wettkämpfer, immer Wettkämpfer, oder?
Ja, das ist so, gerade bei ihm, bei einem, der ja doch trotz allem immer noch vom Ehrgeiz zerfressen ist, da muss er aufpassen, hat er auch selber gesagt, er muss sich immer wieder bremsen, dass er da jetzt bloß nicht übertreibt, denn sobald er die Endorphine im Gym, wenn er trainiert, merkt, dann will er natürlich weitermachen, dann will er besser werden, dann will er zusehen, aber dann sagt er auch, ich glaube nicht, dass es realistisch ist, diesen Berg wieder zu besteigen, du hast es eben schon mal zitiert. Es ist gut, dass er das selber auch schon so sehen kann und dass er diese Einsicht immer mehr und mehr bekommen wird. Und wenn er als Teilzeitgolfer wieder zurückkommt, ist das besser als gar nicht. Das ist für ihn gut, aber das ist auch für die Fans und auch für den Golfsport gut.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, kommen wir noch zum Handball. Das haben wir eben schon gesagt. Da beginnt heute die WM in Spanien unter 2G-Bedingungen und das Eröffnungsspiel bestreiten heute Spanien und Argentinien ab 20.30 Uhr.
Und in der Premier League, da steigt das Merseyside Derby. Für den FC Liverpool geht's beim FC Everton heute um einen Prestigesieg und möglicherweise um die Tabellenführung. Anstoß ist da um 21.15 Uhr.
Und wie es ausgeht, erfahrt ihr bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Dort gibt's alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de. Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir sind morgen früh, pünktlich 7.07 Uhr wieder in dem Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de für euch da.
Ja, und wir haben auf meinsportpodcast.de Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch einfach mal durch. Wir sagen bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.